Kakophonie auf der politischen Bühne hat für das Publikum mitunter einen hohen Unterhaltungswert. Es sei denn, die Lage ist ernst, und das ist sie. Drohen Energieknappheit und damit Mondpreise für Gas, Öl und Strom? Da wären klare Ansagen und Geschlossenheit von Bund und Ländern doch eine feine Sache. Und im Interesse der Menschen. Streit um Gaspreis, wie viel müssen die Bürger stemmen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio, Frau Professorin Monika Schnitzer ist bei uns, Wirtschaftswissenschaftlerin an der Ludwig-Maximilian-Universität in München und Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, auch kurz die fünf Wirtschaftsweisen genannt. Sie sind also eine der fünf Wirtschaftsweisen. Sven-Christian Kindler ist haushaltspolitischer Sprecher der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Mitglied im Bundestag ist ebenfalls Tilman Kuban bei der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Sie sind Mitglied im Wirtschaftsausschuss und wie bekannt nebenher auch noch Vorsitzender der Jungen Union. Und Oliver Stock ist bei uns Journalist und Herausgeber des Magazins Markt und Mittelstand. So, bevor wir hier loslegen, gucken wir uns noch ein Ereignis des heutigen Tages an. Eigentlich war die Sendung ja geplant für das Treffen von Bund und Ländern zur Energiekrise. Der Bundeskanzler ist leider erkrankt an Corona. Nächsten Dienstag findet dann dieses Treffen statt. Die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich heute trotzdem getroffen und verhandelt genau zu diesem Thema. Diese Ministerpräsidentenkonferenz hat zwei Vorsitzende. Den Vorsitzenden, Hendrik Wüst aus Nordrhein-Westfalen, und seine Stellvertreterin Franziska Giffey, die regierende Bürgermeisterin von Berlin. Und die haben nach dem Treffen der 16 Chefinnen und Chefs der Länder Folgendes gesagt.
Wir sind uns einig, wir brauchen substanzielle Entlastungen. Als zentrales Element dafür haben wir uns verständigt, dass ein Energiepreisdeckel für Strom, für Gas und für Wärme kommen muss.
Wenn wir jetzt nicht investieren, um das zu tun, wenn wir jetzt nicht alle Mittel in die Hand nehmen, um das zu tun, dann wird das später uns teuer zu stehen kommen und noch viel, viel höhere Kosten verursachen als das, was jetzt im Raum steht.
Herr Kuban, der Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei anderer Gelegenheit, als es um die Corona-Hilfen ging, von einer Bazooka gesprochen, die jetzt zum Feuer freigegeben wird, um Schlimmes von Gesellschaft und Wirtschaft abzuhalten. Ist das, was da jetzt von den Ländern gefordert wird, auch vor allem dieser Energiepreisdeckel, der ja nicht nur Gas und Strom, sondern auch Wärme umfasst, ist das der richtige Weg?
Ja, Gas ist ja im wesentlichen Teil für viele Menschen eben auch Wärme. Nichtsdestotrotz zeigt die Ministerpräsidentenkonferenz von heute, dass sich die Länder einigen können, während die Ampel eben wenig Einigung erzielt. Und diese Botschaft geht dann schon aus von den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, dass sie halt sagen, wir wollen einen gemeinsamen Weg. Wir finden auch über Parteigrenzen hinweg. Sie müssen sich überlegen, da sitzt ein Ministerpräsident der Linken, der Grünen sitzt, die Grünen sitzen mit am Tisch, die CDU, CSU, Ministerpräsidenten und SPD. Da ist eine ganz große Breite und die haben sich geeinigt. Das ist natürlich schon eine gute Leistung. Das würde ich mir von der Ampel auch wünschen.
Ganz einig waren es sich bei der Finanzierung noch nicht, aber das kann ja alles noch werden, Herr Kindler. Wäre der Bundeskanzler jetzt nicht erkrankt, hätte man die Sitzung nicht vielleicht doch verschieben müssen? Denn es fehlen ja noch eine ganze Menge von klaren Aussagen. Hätte man da jetzt heute mit leeren Händen dagestanden, was das Entlastungspaket insgesamt angeht, aber auch vor allem die Finanzierung der Gaspreisbremse?
Also die Ampel hat ja dieses Jahr drei Entlastungspakete vorgelegt in Höhe von 95 Milliarden Euro. Davon jetzt das letzte Paket mit 65 Milliarden Euro. Ein Großteil wird der Bund tragen, aber die Erwartung ist natürlich auch der Bundesregierung und der Koalition im Bund, dass auch die Bundesländer sich an diesen Kosten dann auch beteiligen. Es ist eine Gesamtaufgabe von Bund und Ländern. Die Länder haben insgesamt mehr Steuereinnahmen als der Bund. Der Bund nimmt dieses Jahr große Kredite auf. Das haben die Länder bisher nicht gemacht. Und deswegen ist es natürlich einfach, dass die Ministerpräsidenten und Präsidenten sich darauf einigen, dass es ein großes Paket geben soll und sagen, aber nicht, wie es finanziert werden soll. Meine Vermutung ist, dass der Großteil nachher der Bund dann wieder tragen soll. Das ist natürlich einfach, dass sich Länder darauf einigen. Die Kommission zur Frage der Gaspreisbremse, Gaspreisdecke arbeitet mit Hochdruck. Da wird es bald Ergebnisse geben. Klar ist, wir brauchen weitere soziale Entlastung. Wir werden auch eine Gaspreisbremse oder einen Gaspreisdeckel brauchen. Und klar ist, dass wir das noch dann zusätzlich finanzieren müssen.
Probleme gibt es für die Privathaushalte, aber auch für die Unternehmen, Herr Stock. Sie warnen ja vor einer Deindustrialisierung im großen Stil. vergleichen das Ganze auch mit dem Morgentauplan von 1944, Deutschland ja allerdings aus anderen Gründen in ein Agrarland zurückverwandeln sollte. Was ist denn jetzt aus Ihrer Sicht als erstes zu tun, um das zu verhindern, was Sie befürchten?
Als erstes müssen wir die Angebote stärken, die ganzen Energieangebote, die es gibt und die wir meiner Meinung nach viel zu sehr vernachlässigen. Also als da sind wirklich die Atomkraft, sich wieder dazu zu bekennen, als da ist, die Kohle zu optimieren, natürlich die Erneuerbaren voranzubringen, natürlich überall Energie einzukaufen und auch Gas zu sparen. Aber die Angebotspolitik, die kommt mir viel zu kurz und die müssen wir erhöhen.
Frau Schnitzer, in jeder Krise liegt ja auch eine Chance, wie man so schön sagt. Worin liegt denn die Chance bei den aktuellen Problemen, die wir haben? Ich nenne mal drei Stichworte: die Energieabhängigkeit, der Energiemangel, der sich daraus jetzt ergibt, und die Inflation, die ja weite Bereiche der Wirtschaft und der Gesellschaft erfasst hat.
Ich will mal vor allen Dingen auf die ersten beiden Punkte eingehen. Die Energiepreise sind sehr hoch. Wir haben zurzeit zu wenig Energie. Und da ist es natürlich ganz zentral, dass man das Angebot stärkt. Aber es ist natürlich auch die Chance darin, dass man genau in die Technologien geht, in die Energieträger, die wir in Zukunft auch haben wollen, nämlich erneuerbare Energie. Und da müsste man einfach jetzt sehr viel schneller vorankommen, um die auszubauen und dann auf die Weise das Angebot zu stärken. Man kann es dann als Chance verstehen, wenn man dafür sorgt, dass man die Energie, die man hat, effizient einsetzt. Und da zeigen frühere Erfahrungen, beispielsweise das Beispiel Japan, Fukushima-Krise und selbst vorher Ölpreiskrise in den 70er Jahren, dass man das zu einem Guten wenden kann. Denn Japan hat sich damals wegentwickelt von der Petrochemie. Das war auf einmal sehr teuer, ja, aber deswegen haben sie sich nicht deindustrialisiert, sondern sie sind in die Automobilindustrie ganz stark gegangen, in die Consumer Electronics, also Konsum-Elektronik. Da haben sie sich sehr stark aufgestellt und von daher das für sich zu einer Chance gemacht.
Was droht eigentlich Unternehmen und Verbrauchern im Winter? Hat die Politik die Krise im Griff oder hat die Krise die Politik im Griff?
Für sowohl Unternehmen als auch für die Verbraucher gilt, können sie sich das Heizen leisten, können sie sich den Strom leisten. Und das bedeutet für die Unternehmen vor allen Dingen, haben sie die Energie, die sie brauchen, um produzieren zu können. Wir sehen ja jetzt schon, dass einige Unternehmen ihre Produktion zurückfahren, weil für sie das Gas zu teuer geworden ist. Denn das, was wir momentan an Minderverbrauch sehen, das liegt ja daran, dass jetzt weniger produziert worden ist. Und das wird noch stärker der Fall sein müssen, wenn wir noch weniger Gas haben, beziehungsweise wenn das Gas noch teurer wird. Deswegen ist es so wichtig, Angebot zu stärken, also LNG, Flüssiggas zu besorgen und gleichzeitig auch an anderer Stelle zu sparen. Da sind jetzt im Winter vor allen Dingen die Haushalte gefragt. Momentan konnten wir noch nicht viel sparen, weil wir haben gar nicht viel verbraucht. Im Sommer heizt man nicht. Also die wenigsten tun das. Im Winter ist das jetzt genau die Frage und da müssen wir auch noch viel mehr Tipps geben, wie man jetzt gut einsparen kann. Was muss ich tun, damit ich einspare, zum Beispiel die Heizung neu einstellen, gucken, dass man sie nicht so lange laufen lässt am Tag, wenn ich außer Haus gehe, runterstellen, all sowas.
Etwa die Hälfte der bundesdeutschen Bevölkerung heizt ja, oder Haushalte heizt mit Gas. Das spielt ja auch in der Industrie eine ganz wichtige Rolle als Energieträger für die Produktion. Deswegen würde ich gerne auf das Thema Gasumlage bzw. Gaspreisbremse als erstes kommen, weil das, glaube ich, auch für die Menschen am allerwichtigsten ist. Herr Kuban, da soll jetzt, will man jetzt von der Gasumlage abrücken. Da pfeifen die Spatzen hier von den Dächern. Das alles andere wäre eine Riesenüberraschung, wenn das jetzt nicht passieren würde. Jetzt soll eine Gaspreisbremse oder ein Deckel die Lösung sein. Ist es die Lösung oder kann es zumindest das Schlimmste verhindern, was da jetzt geplant ist? Gehört ja auch immer die Finanzierung mit dazu. Das ist ja ein sehr komplexes Thema.
Ja, wir sehen, dass momentan gerade viele Menschen mit kleinen Einkommen diese Energiekosten wirklich an den Rande der Existenz bringen. Und die Gasumlage ist aus meiner Sicht unsolidarisch, weil man sich einseitig auf die Gaskunden, Sie haben es selbst gesagt, nur die Hälfte der Deutschen heizt mit Gas, fokussiert. Vorher hat man den Leuten gesagt, stellt eure alte Ölheizung um auf Gasheizung. Jetzt werden sie einseitig belastet. Sie ist handwerklich schlecht gemacht, weil man lange darüber diskutiert hat, wird Fernwärme einbezogen, ja oder nein. Mehrwertsteuer drauf, ja oder nein. Und deswegen sollte sie auf jeden Fall schnellstmöglich abgelöst werden. Es gibt momentan viele Steuereinnahmen. über den groben Daumen kann man sagen, bei 10% Inflation sind es ungefähr gesamtstaatlich gesehen 100 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen. Die müssen erst einmal verwandt werden und da müssen die Entlastungen folgen.
Der Bundeswirtschaftsminister Ihrer Partei angehört, hat ja gerade oder macht ja gerade ein gesichtswahrendes Rückzugsgefecht von dieser Gasumlage hin zur Gaspreisbremse. Warum dauert das eigentlich alles so lange? Eigentlich ist ja Eile geboten. Es ist schon relativ kalt geworden für die Jahreszeit. Mhm. Die Menschen haben ein mulmiges Gefühl dabei.
Sie haben Briefe bekommen.
Sie haben Briefe bekommen von Ihren Versorgern. Wie wird das mit den? Haben wir überhaupt genügend Gas? Und wenn ja, zu welchen Preisen? Wieso zögert man da noch?
Ehrlich gesagt, Herr Stock hat auf das Angebot hingewiesen. Wir haben, als wir die Bundesregierung übernommen haben, die Gasspeicher leer gefunden. Diese Gasspeicher wurden von der Großen Koalition 2015 unter Angela Merkel und Sigmar Gabriel an Gazprom verkauft, der größte Gasspeicher in Reden. Wir haben Firmen verkauft an Russland unter der Großen Koalition von Gabriel und Merkel an Rosneft. So, also wir haben 1% der Gasspeicher, die waren gefüllt, als wir die Regierung übernommen haben. Sie waren de facto leer. Jetzt liegen wir bei 95%. Wir haben sehr viel Gas in der Zwischenzeit eingekauft. Wir haben das größte Paket für erneuerbare Energien für in den Sommerpause durch den Bundestag gebracht.
Aber wir haben immer noch hohe Gaspreise.
Genau, ich will nur sagen, woher kommen die? Wir haben russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Dadurch gibt es massive Spekulationen, Verknappung des Angebots. Und das liegt nicht daran, dass es neue Regierungen gibt, sondern das liegt im Kern am russischen Angriffskrieg. Und dann, dass wir so abhängig sind von Putins Gas. Und das ist leider auch eine Politik von 16 Jahren Union, die wir jetzt mit Hochdruck versuchen müssen aufzuräumen. Die Gasumlage soll dazu dienen, dass die Gashändler, so wie Uniper, die sich übrigens an Nord Stream 2 beteiligt haben, auch das von der Großen Koalition geplant, dass die nicht kollabieren, womit hunderte Stadtwerke ein riesiges Problem wären, weil die von denen abhängig sind.
Die jetzt aber ja
zur Gasumlage, ja. Wir werden die geordnet zurückziehen, dafür eine alternative Finanzierung aus dem Haushalt muss dann bereitgestellt werden. Nur im Kern ist es so, wir werden für fossiles Gas 250 bis 300 Milliarden Euro pro Jahr mehr bezahlen müssen. Wer soll das bezahlen? Und deswegen ist der Punkt, dass man darüber reden muss, wie der Staat eingreift, wie wir kleine und mittlere Einkommen gezielt entlasten. Das machen wir in Entlastungspaketen.
Haben Sie aber nicht gemacht im letzten Entlastungspaket.
Nee, das stimmt nicht.
Sie haben die Wohngeldempfänger entlastet, danach haben Sie für das untere Lohndrittel nichts getan und dann die Abmilderung der kalten Progression gemacht, die aber eigentlich erst ab 35.000, 40.000 Euro wirkt. Da haben Sie nicht entlastet und das ist ein
Skandal. Das Thema Zielgenauigkeit spreche ich gleich nochmal an.
Darf ich zu dem Gasumlage noch ganz kurz was sagen? Ich will da einiges zurechtrücken. Also es ist klar, die Gasumlage ist Vergangenheit. Das ist einfach politisch jetzt nicht mehr opportun, die zu behalten. Aber gefordert worden ist sie von der Industrie. Und warum ist sie gefordert worden? Man wollte sie einführen, als Uniper gefährdet war. Man wollte sie einführen, um die Versorgung zu stabilisieren. Und es hätte eigentlich den Weg gegeben, und das war auch im Energiesicherungsgesetz so angelegt, Paragraph 24. Es war eigentlich vorgesehen, dass man für die, die noch nicht die hohen Preise zahlen, dass man denen den Preis erhöht. Und dann haben einige Unternehmen gesagt, ja, das könnte jetzt sein, dass ich, weil ich bei Uniper bin, jetzt einen hohen Preis zahlen muss. Und andere bei einem Versorger, der noch billiges Gas bekommt, der nicht über diese Pipeline versorgt wird, der kriegt dann noch weiterhin günstiges Gas. Und dann habe ich ein Problem mit dem Wettbewerb. Mein Konkurrent ist besser dran als ich. Das heißt, die Unternehmen haben es gefordert.
Die Gasumlage geht aber über die Europa.
Sie ist jetzt
von einer Sache, die
ist trotzdem handwerklich schlecht gemacht.
Es war von der Industrie gefordert.
Wir müssen ja darüber jetzt in der Vergangenheitsform reden. Wie gesagt, es gibt Ursachen für vieles. Herr Kindler hat das ja gerade auch genannt. Wenn es zu dieser Strom- und Gaspreisbremse kommen sollte, trägt das wirklich zur Preissenkung bei, zum Beispiel auch für die Unternehmen?
Es trägt zur Preissenkung bei für die Verbraucher. Die sind natürlich auch die Unternehmen darunter. Was aber zur Preissenkung beitragen würde, viel stärker und viel dauerhafter, ist wirklich mal ein Plan. Also wirklich mal ein Plan, wie man nicht nur Löcher stopft, wie man nicht nur an den Symptomen herumdoktert, sondern wie man im Ganzen eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren mit diesem Thema Energieversorgung umgehen will. Und da bin ich wieder beim Angebot. Ich glaube, wenn man so einen Plan in seiner ganzen Breite entwickelt, dann würde der allein schon, wenn man ihn vorstellt, dazu beitragen, dass die Energiepreise dauerhaft nach unten gehen. Weil man sieht, okay, die wissen, was sie tun. Nur das kann ich im Moment nirgendwo erkennen, dass einer weiß,
was er tut. Das war auch schwierig, wahrscheinlich in den letzten Monaten durch die krisenhafte Situation, sich da in aller Ruhe einen Plan zu überlegen. Es gab ja Vorstellungen, auch im Koalitionsvertrag, wie die Umstrukturierung der Energie stattfinden soll. Stichwort erneuerbare Energie. Das ist aber eigentlich alles ja über den Haufen geworfen.
Das stimmt nicht. Also wir haben wirklich 10 Gesetzespakete für erneuerbare Energien vor dem Sommer durch den Bundestag gebracht. Das ist das größte Paket seit 20 Jahren. Wir haben diese Woche ein Energiesicherheitsgesetz auf der Tagesordnung. Damit werden wir nochmal neue Kapazität bei bestehenden Anlagen, bei Biomasse, bei Wind, bei Solar, bei Stromnetzen bringen. Das hat eine große Kapazität. Wir haben die Gasspeicher bei 95%. Wir werden dafür sorgen, dass wir in so kurzer Zeit jetzt auch nochmal den Strommarkt ändern müssen, weil ja die Strompreise gekoppelt sind an die Gaskraftwerke im Markt, was das Problem ist der hohen Strompreise. Strompreise kommen nicht so aufgrund der Strommenge. Wir haben genug Strom, wir exportieren Strom in viele Länder, auch nach Frankreich. Das Problem ist die Koppelung, die aber lange Zeit bekannt war und die eigentlich einen sehr langen Zeitraum braucht, die wir jetzt sehr kurzfristig machen müssen. Wir haben eine extreme Krise und wir müssen mit Hochdruck das aufräumen, was 16 Jahre lang einfach verpennt wurde.
Jetzt braucht eine lange Zeit, jetzt muss es schnell gehen. Bei der erneuerbaren Energie müssen Sie Windräder in großer Zahl bauen, Solardächer bestücken. Das dauert alles. Selbst wenn diese 10-H-Regel in Bayern fallen sollte, 10-fache Abstand der Höhe des Windrades, woher sind Sie sicher, dass die ganzen Rohstoffe, die man dazu braucht, um das zu bauen, so schnell kommen? Da gibt es auch Lieferkettenprobleme. Es gibt viele Rohstoffe nicht, die wir oft auch gar nicht mehr im Moment nicht bezahlen können. Fachkräftemangel bei der Installation dieser Geräte. Das wird doch 5, 6, 7, 8 Jahre dauern. In der Zeit muss es ja irgendeine...
Soll schneller gehen. Wir haben die Planungszeitraum
verkürzt. Aber ist das wirklich realistisch?
Das ist realistisch, die Genehmigungszeitraum deutlich zu verkürzen. Wir haben massive Planungsbeschleunigung jetzt bei erneuerbaren Energien vorgesehen. Nochmal, wir werden diese Woche alleine mehrere Gigawatt Kapazität neu ans Netz bringen, bei bestehenden Anlagen, denen wir Deckel wegnehmen, die es bisher gab durch die alte Regierung und so die Kapazität deutlich erschleunigen. Und trotzdem können wir nicht das alles aufräumen, was Angela Merkel 16 Jahre lang ihre Regierung einfach versenkt hat.
Das kann doch keiner
mehr. Nein, aber es ist, wir können doch nicht an...
Jetzt ganz ehrlich, im Bereich der Wärme waren Sie es doch, die gesagt haben, LNG-Ports wollen Sie nicht bauen. Haben die Grünen bis heute einen Beschluss für, jetzt sich als Könige der dritten Halbzeit hinzustellen und zu erzählen, was alles irgendwie schiefgelaufen ist, obwohl man selbst es gewesen ist, die noch in den ersten Papieren der neuen Ampelkoalition gesagt haben, wir wollen mehr Gaskraftwerke bauen. Sie wollten keine LNG-Ports bauen. Sie haben genauso aufs Thema Gas gesetzt als Übergangstechnologie, wenn man aus Atom und Kohle aussteigt, wie wir das auch getan haben. Und ehrlicherweise auch beim Ausbau der Erneuerbaren, wenn man sich das anguckt. Das Verbandsklagerecht, dass gerade bei uns in Niedersachsen 3 Windkraftanlagen nicht gebaut werden können, weil das OVG das beschlossen hat, durch einen Verband, einen Umweltschutzverband, der aus München geklagt hat. Das ist keine Erfindung der CDU. Genauso wenig wie die Artenschutzvorgaben, wie oft der Rotmilan schon ein Windrad in Deutschland verhindert hat. Das sind Artenschutzvorgaben, die Sie immer wollten als Grüne, die wollten wir nicht. Und deswegen können Sie sich da nicht aus der Verantwortung ziehen. Gucken Sie sich doch mal an, was der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg gemacht hat. Der ist bei, glaube ich, 13% erneuerbarem Strom, den er produziert, während wir in Niedersachsen schon mal über 50 sind.
Wir ziehen uns nicht aus der Verantwortung, sondern wir haben ja konkrete Regelungen jetzt vorgelegt im letzten halben Jahr, die genau für viele Probleme, die es bisher gab, angehen. Vor allem die Abstandsregelungen sind Riesenprobleme. Auf die 10-H-Regelung in Bayern hingewiesen. In vielen anderen unionsgeführten Ländern haben wir das auch, dass wir massive
Welches noch?
In NRW hatten wir das zum Beispiel ganz lange unter einer schwarz-gelben Landesregierung, wo wir massiv große Abstände zum Beispiel hatten.
Ich finde es richtig, dass Sie über Erneuerbare und den Ausbau reden. Das ist völlig in Ordnung. Aber es reicht nicht. Ich glaube, das ist das zweite Grundproblem. Ja, auf der einen Seite das, was Sie alle vorhin angesprochen haben, lange auf das billige Gas auf Russland gesetzt. Das war ein Kardinalfehler. Der zweite Kardinalfehler ist, zu glauben, dass wir mit Erneuerbaren wirklich den Primärenergiebedarf in den nächsten Jahren decken können. Wir sind, glaube ich, bei 17% im Moment. Das ist noch ein Riesenabstand bis zu dem Ziel, wo wir alle hinwollen. Deswegen, das wird in der Tat mehr als 5 bis 8
Jahre. Gut, ich würde gerne, wir bewegen uns jetzt gerade zwischen Vergangenheit, 16 Jahre Ära Merkel und Zukunft. Wann wird die neue erneuerbare Energie der führende Energielieferant sein? Ich würde gerne in die Gegenwart zurückkehren zum Thema Energiekrise. Wie kommen wir über den Winter? Das ist, glaube ich, von Herrn Kuban vorhin schon mal angesprochen. Die Frage der Zielgenauigkeit der Unterstützungsmaßnahmen, der Entlastungsmaßnahmen. Ist da mehr soziale Differenzierung nötig als das, was bisher stattfindet? Das ist ja nur das Gießkannenprinzip. Jeder bekommt gleich viel Entlastung, ob er es jetzt wirklich dringend benötigt oder nicht so dringend benötigt. Muss da noch nachgebessert werden?
Also das muss man sicherlich. Die Frage ist nur, wie einfach ist es, das zu tun? Was man wirklich gerne machen würde, ist, die Menschen zu entlasten, die es wirklich nötig haben. Das heißt, die am Ende des Monats kein Einkommen mehr übrig haben und die auch nichts auf der hohen Kante haben, indem sie jetzt die höheren Wärmekosten, die höheren Heizungskosten bezahlen können. die genau zu erreichen, ist aber nicht so einfach, denn wir haben nicht von allen Personen eine Kontonummer plus die Information, was verdienen die denn, plus die Information, wie heizen die und dementsprechend, wie belastet die sind. Das haben wir einfach nicht und dementsprechend kann man das nicht machen. Jetzt kann man versuchen, sich zu behelfen, indem man beispielsweise den Gaspreis deckelt, ja, aber dann profitieren auch alle, die wir hier sitzen und ich hoffe, wir zählen jetzt nicht zu diesem unteren Drittel, würde ich jedenfalls mal vermuten. Und das ist eigentlich nicht richtig. An der Stelle muss man sich dann fragen, wie sammelt man das wieder ein? Eine andere Variante war ja, das hatten wir beim Energiegeld, man gibt pauschal den Menschen etwas und das muss dann versteuert werden. Dann hat man zumindest eine gewisse Kompensation dafür. Die einen müssen wenig Steuern zahlen, weil sie verdienen wenig, die anderen mehr. Eine ganz andere Variante wäre zu sagen, okay, jetzt können wir es nicht so zielgenau machen. Dann machen wir aber an einer anderen Stelle den sozialen Ausgleich dadurch, dass wir sagen, das Ganze muss ja finanziert werden. Wie finanzieren wir es? Zum Beispiel durch einen Energiesoli, der ähnlich wie der Solidaritätszuschlag, den wir nach der Wende eingeführt haben, der in Abhängigkeit von der Einkommenssteuer bezahlt wird, ein bestimmter Prozentsatz. Und das heißt, die mit höherem Einkommen müssten mehr dazu beitragen. Das für eine begrenzte Zeit, beispielsweise für 2 Jahre. Um zu sagen, durch diese Krise müssen wir gemeinsam kommen. Wir sind als Land arm. Ärmer geworden durch diese hohen Energiepreise. Einige können das schultern, die sollten das dann auch tun für diese begrenzte Zeit.
Das heißt, Christian Lindner, wenn das hört, wird möglicherweise Pickel bekommen. Die Frage ist, gab ja schon, ob es auch eine Vermögensreichensteuer gibt oder vielleicht auch eine Übergewinnsteuer, alles Dinge, die wieder gescheitert sind. Ich würde gerne bei dieser Zielgenauigkeit, wenn man das jetzt auf den unternehmerischen Bereich überträgt, Herr Stock, ist das auch nicht zielgenau genug? Kriegen da auch Unternehmen Geld, die es eigentlich nicht nötig haben? Und die, die es eigentlich nötig haben, vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die schauen da ziemlich durch die Röhre. Ist da wieder zu viel Geld durchs Gießkannenprinzip unsinnig vergossen?
Also zunächst mal ist das scheinbar passiert, als man versuchte, Uniper zu retten und dann diese Gasumlage sehr zielungenau geplant war. Aber das ist ja jetzt Schnee von gestern. Was ich aus den Betrieben höre, ist, dass es wirklich im Moment große Not gibt, dass viele, Sie sagten es, Frau Schnitzer, die Produktion runterfahren. Und wenn Gasproduktion oder durch Gas bedingte Produktion runtergefahren wird, das geht nicht mal eben, sondern dann werden die Maschinen kalt, die kann man dann nicht in der nächsten Schicht wieder anfahren. Das heißt, das sind richtige Unterbrechungen. Und ich glaube, dass diese Betriebsunterbrechungen, die Produktionsunterbrechungen, die führen am Ende zu starken Belastungen der Betriebe und dann auch zu ganz starken Belastungen der Menschen, die in diesen Betrieben arbeiten. Also meine Prognose ist, dass wir ein Kurzarbeiterproblem in den nächsten Monaten bekommen werden, eben weil diese Betriebe ausfallen. Und diese Entlastung stärker auf die Wirtschaft und auf den Mittelstand zu fokussieren, ich glaube, das ist noch eine Hausaufgabe, die ansteht.
Vielleicht nur noch eine kurze Anmerkung. Also bei den kleinen Einkommen, da wird einfach wenig Steuern gezahlt. Die kann ich fast nicht über Steuerentlastung entlasten. Und deswegen kann ich sie nur über Direktzahlungen entlasten. Das ist einfach Fakt. Genau. Und diejenigen haben sie in dem Paket vergessen. Sie haben die Wohngeldempfänger entlastet und danach die Abmilderung der kalten Progression. Wir haben in Deutschland ein Durchschnittseinkommen von 38.000 Euro. Und Sie wissen besser als ich, dass die kalte Progression wirklich erst anfängt zu wirken ab 35.000, 40.000 Euro. Ordnungspolitisch bin ich sehr dafür, dass wir die kalte Progression abschaffen. Aber die Frage ist, ob es jetzt gerade darum gehen muss, Leute mit so hohen Einkommen wie wir hier sitzen zu entlasten, oder muss es nicht erstmal um andere gehen? Die müssen Vorrang haben.
Da bin ich sozusagen. Ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Kuban, dass Sie eigentlich ein Plädoyer für den Energiesoli hier
abgegeben haben. Ich finde, man muss erstmal das eine tun, bevor man das andere tut.
Wenn man jetzt die Entlastung nur durch Direktzahlungen machen kann, dass man aber das Ausgleich durch Steuern bei denen dann sozusagen abzuzweigen, die Steuern zahlen, die viel Steuern zahlen, dass man sagt, oder besser gesagt, die viel verdienen, dass man sagt, ein Energiesoli ist da, das war ja ein Szenario, ist genau das Richtige, um zu diesem Ausgleich zu kommen, zu einem sozialen Ausgleich. Und gleichzeitig aber auch zu einer Finanzierungsquelle, damit die Schulden nicht
in das Unermessliche wachsen. Was momentan gemacht wird, ist aber, dass man ein 9-Euro-Ticket für jeden macht, 300 Euro Energiegeld für jeden macht, man macht einen Tankrabatt für jeden. Und da sage ich Ihnen ganz offen und ehrlich, Leute, die so viel verdienen wie wir, die brauchen kein 9-Euro-Ticket, die brauchen keinen Tankrabatt und die brauchen auch keine 300 Euro Energiegeld. Und wenn diese Entlastungspakete weiter so laufen, dann wird es auch keine Akzeptanz dafür geben in der Bevölkerung.
Aber das kann nicht sein. Die Union hat massive Steuersenkungen gefordert als Entlastungspakete, übrigens übrigen Mehrwertsteuersenkung, auch massive Steuersenkung für Besserverdienende. Hat auch
die
für
Mehrwertsteuersenkung
die
wird ja vor allem auch diejenigen
hat auch die treffen, kalte, die sozusagen hat die kalte kleine, ich hab, Sie die haben kleine, auch gerade ausgeredet. Die, kleine, ja. Die kalte Progression haben Sie gefordert als Union. Also die Verteilungswirkung der Unionsprogramme wäre noch also deutlich schlechter als das, was jetzt durch die Ampel vorgelegt ist, nämlich deutlich zum Besserverdienen gegangen. Und im Kern haben wir die Energiepreispauschalen entlastet, wo es viele Menschen mit mittleren Einkommen und kleinen Einkommen trifft. Wir haben werden das Kindergeld deutlich erhöhen. Wir werden soziales Bürgergeld einführen. Wir werden das Wohngeld deutlich ausweiten. Wir werden nochmal jetzt Studierende und Rentner entlasten. Wir werden sehr viel auch für kleine und mittlere Einkommen in diesen Paketen tun. Und ich finde, man sollte das nicht kleinreden, was da gemacht ist. Und die Union hat bisher, ehrlich gesagt, keine besseren Vorschläge auf den Tisch gelegt.
Das Gießkannenprinzip, also mit dem Tankrabatt waren Sie ja, glaube ich, auch nicht besonders glücklich.
Mit dem Tankrabatt war ich auch nicht glücklich. Und ich finde auch, wir können über höhere Beiträge auch von besser verdienenden hohen Vermögen dieser Krise auch reden. Aber bisher war die Union dafür auch nicht dafür.
Solidaritätsbeiträge sind ja, es geht ja auf die Steuer obendrauf. Und die Erfahrung zeigt, eine Steuer einzuführen geht relativ zügig, aber sie wieder abzuschaffen dauert Jahrzehnte. Beispiel Solidaritätsbetrag. Ich habe gerade mal geguckt, ich zahle den noch immer. Ich dachte, der sei abgeschafft. Also, das
aber
ist
aber auch zu den sehr hohen Einkommen.
Die Leute, die den zahlen, können sich noch leisten, so wie wir. Genau. Von daher ist es auch kein Problem.
Trotzdem, er funktioniert seit Jahrzehnten und er ist eben immer noch nicht weg. Meine Befürchtung wäre, so schön dieser Vorschlag ist, in 2 Jahren darauf zu verzichten, das wird wieder nichts.
Das ist das Problem, wenn man erstmal, wenn eine Aufgabe wegfällt, ja, dann müsste sozusagen der auch wegfallen für alle. Weil ansonsten kann man auch einfach für die Reichen die Steuer erhöhen. Das wäre dann die ehrliche Antwort. Aber nicht zu sagen, man macht es nur für 95% die Abschaffung des Solidaritätszuschlages. Entweder die Aufgabe ist weggefallen oder sie ist eben nicht weggefallen.
Wir sind dafür, für begrenzte Zeit für die obersten 5% höhere Steuern zu machen. Also wir sind dafür, wir wären dazu bereit, wäre die Union dazu bereit, auch im Bundesrat.
Aber man kann doch nicht immer nach höheren Steuern rufen, wenn man auf der anderen Seite nicht alle Möglichkeiten, und jetzt komme ich wieder auf das Thema zurück, alle Möglichkeiten ausgeschöpft hat, das Angebot zu stärken und möglicherweise auf die Art und Weise zumindest einen Großteil dessen abzufedern, was uns jetzt zusätzlich ansonsten belastet.
Na, man muss sich doch aber trotzdem noch mal vor Augen führen. Wir sind als Land ärmer geworden. Wir importieren sehr teuer die Energie. Das heißt, als Land sind wir ärmer geworden. Davon verdienen jetzt andere, Putin, aber auch Norwegen, auch USA, alle die uns jetzt Gas liefern. Wir als Land sind ärmer geworden. Einige können das nicht leisten, die anderen müssen es leisten. Das heißt, irgendwo muss das jetzt gerade übertragen werden. Und das muss man auch so ehrlich sagen. Wir können nicht so tun, als ob sich die Welt nicht verändert hätte. Das heißt, am Ende muss jemand die Rechnung zahlen. Und wir können natürlich das über Schulden machen, dann zahlen es unsere Kinder. Und in gewissem Umfang müssen wir das wahrscheinlich auch tun. Oder wir müssen uns überlegen, wer sonst soll es zahlen? Und das können nur die Reichen.
Aber Herr Stock hat trotzdem recht mit seinem Angebotsschock. Wir haben einen Angebotsschock. Das wissen Sie besser als ich, dann muss ich vor allem das Angebot erhöhen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, nehmen wir das Thema AKW in Lingen, das Kernkraftwerk in Lingen, das wird jetzt abgeschaltet, daneben, direkt daneben steht ein Gaskraftwerk, das wird dann hochgefahren. Das ist doch am Ende keine solide Politik.
Genauso wenig
wie am Ende sich ein schiffendes Ölkraftwerk vor die Küste der Nordsee zu stellen, um die Netzstabilität zu erhalten. Das ist doch am Ende keine Erhöhung des Angebots.
Populismus, AKW in Lingen ist das Problem, dass das in Grundlast fährt und häufig Windkraftwerke abgeregelt werden, weil nämlich die Grundlast dann erneuerbaren Strom bei Wind verdrängt. Das ist das Problem in
Lingen. Mit dem Hinblick darauf, dass Herr Kinder, Sie und Herr Kuban ja aus Niedersachsen stammen und da Wahlkampf ist, dieses Thema gerne. Ich wollte gerade schon Lob aussprechen, dass Sie so lange stillgehalten haben damit. Wir sprechen das noch an in den nächsten 15 Minuten. Ich würde gerne noch ein Stichwort von Ihnen aufnehmen. Und zwar, wir sind irgendwie ärmer geworden oder das Land ist ärmer geworden. Es gibt ja eine ganze Reihe von Ursachen für die multiplen Krisen. Der Überfall auf die Ukraine war sozusagen der Brandbeschleuniger der Krise gewesen. Es sind Sanktionen ausgesprochen worden, massive Hilfe für die Ukraine ist nötig. Dieses Ärmerwerden, ist das der Preis der Freiheit? Ist das der Preis, den alle auch, oder jedenfalls die ihn bezahlen können, Unternehmen, Privatleute, Privathaushalte, Unternehmen, muss man das vielleicht nochmal sich in Erinnerung rufen, woher das alles kommt, dass das nicht alles wie unvorhergesehen vom Himmel gefallen ist?
Ja, wir befinden uns in einem Wirtschaftskrieg. Und das Problem bei einem Wirtschaftskrieg ist, dass alle verlieren. Den kann man nicht gewinnen, sondern der Wirtschaftskrieg blockiert den Handel. Wenn der Handel blockiert ist, dann leiden beide. Und das ist die Situation, in der wir gerade stecken. Und,
aber Sie würden jetzt nicht so weit gehen wie Sarah Wagenknecht, die gesagt hat, der Wirtschaftskrieg sei vom Westen ausgelöst worden.
Nein, natürlich ist er nicht vom Westen ausgelöst worden, sondern der ist die Antwort des Westens auf den Überfall auf die Ukraine. Nur verlieren, werden wir ihn garantiert in der einen oder anderen Art und Weise. Und insofern, ja, das ist der Preis, den wir dafür zahlen. Und wir haben hier, glaube ich, einen Konsens, dass wir diesen Preis irgendwie aufbringen müssen. Und jetzt müssen wir ihn gut verteilen. Mhm. Man könnte ja auch ganz anders mal denken und könnte sagen, okay, so wie eine NATO eine Unterstützungsleistung von verschiedenen Ländern ist bei einem Angriff, könnte man auch in einem Wirtschaftskrieg sagen, gut, Deutschland ist davon schwer betroffen. Jetzt müssten wir eigentlich eine Solidarität auch von den anderen westlichen Partnern einfordern, uns in diesem Wirtschaftskrieg zu helfen.
Aber ehrlich gesagt haben die osteuropäischen Staaten lange davor gewarnt, dass wir auf Nord Stream 2 setzen. Also die haben gesagt, ihr macht euch geopolitisch, strategisch abhängig von Putins Gas. Die sind zu Recht sehr verärgert über Deutschlands Agieren in den letzten Jahren. Und es ist ja nicht so, dass es keine Warnungen gab, dass wir uns geostrategisch sehr einseitig von Putins Gas abhängig gemacht haben. Wir haben das mehrfach im Bundestag als Fraktion auch in Opposition angesprochen. Und das ist nicht vom Himmel gefallen. Und dass wir auch ehrlich gesagt bei der Gebäudesanierung so schlecht sind, dass wir so viele Häuser haben, die nicht gut gedämmt sind, liegt auch daran, dass wir viel zu lange hohe Standards, also zu geringe Standards hatten bei der Dämmung, beim Neubau. So, und das ist schon das, was man hätte in der Vergangenheit angreifen können.
Und die hohen Standards jetzt aber eine Finanzierungsfrage auch sind.
Nee, und die Standards werden wir jetzt deutlich erhöhen. Wir haben massiven Umschichtung jetzt zur Gebäudesanierung, was extrem gut läuft. Und die Energieeffizienzprogramme müssen wir weiter stärken, weil das jede Kilowattstunde, die wir dort einsparen, extrem sinnvoll ist, um natürlich dann uns auch unabhängiger zu machen.
Weil wir gerade bei Nord Stream 2 und 1 das Stichwort waren, da gibt es ja mutmaßliche Angriffe jetzt auf diese Gasleitung. Genau weiß man nicht, was dahinter steckt. Die sogenannte sensible und verwundbare Infrastruktur, Energieinfrastruktur, ist ja nicht nur in der Ostsee verlegt, sondern auch in der Nordsee, wo wir ja jeden Tag, und zwar einen Großteil unseres Gases herbekommen, offshore von der Nordsee und aus Norwegen. Frau Professorin Schnitzer, was würde eigentlich passieren, wenn dort auch so etwas auftreten würde, dass die Gasversorgung in diesen sensiblen Punkten unterbrochen wird? Was bedeutet das dann für das? Würde der Gaspreis durch die Decke gehen? Was muss man da eigentlich befürchten?
Also er würde auf jeden Fall noch mal weiter steigen. Er steigt ja jetzt schon, obwohl wir jetzt aus Nord Stream 1 oder Nord Stream 2 überhaupt kein Gas bezogen haben in der letzten Zeit. Einfach wegen der Unsicherheit, weil die Unsicherheit noch mal größer geworden ist. Jetzt an der Stelle dann zu sagen, jetzt wollen wir doch bitte mal die Solidarität der anderen europäischen Länder einzufordern, das kann man wollen, das kann man auch versuchen, aber man sollte da schon sehr diplomatisch vorgehen, denn man muss doch sagen, in den bisherigen Krisen war es immer so, dass wir uns hingestellt haben und zu den anderen europäischen Ländern gesagt haben, ihr habt euch bisher wirtschaftspolitisch nicht gut aufgestellt. An euch liegt es, dass wir eine Eurokrise hatten, dass wir eine Finanzkrise hatten, all solche Themen.
Was ja nicht so stimmte.
Und man hat da gerne den Schulmeister gespielt und gesagt, ihr müsst euch jetzt mal zusammenreißen und wir sagen euch, wie es besser geht. Also von daher muss man jetzt schon etwas aufpassen. Oder sagen wir mal so, es ist auch irgendwo verständlich, wenn die anderen jetzt denken, naja, jetzt sehen wir mal, dass ihr auch nicht alles richtig gemacht habt. Und jetzt wollt ihr unsere Solidarität, also bitte in Zukunft vielleicht ein anderer Ton. Mhm.
Beim Thema Preis, Energiepreise, die durch die Decke gehen, Sie haben es mehrfach erwähnt, ist das Energieangebot wichtig, die Verbreiterung, womit wir jetzt beim Leib- und Magenthema von Herrn Kindler und Herrn Kuban sind, nämlich der Frage, ob man die Atomkraftwerke, die Atomkraft weiter in dieses Energieangebot zusätzlich einfließen lassen soll. Der Bundeswirtschaftsminister hat gestern in der Fraktionssitzung bei Ihnen ja gesagt, es soll zu diesem Streckbetrieb kommen. Das ist jetzt fast schon ein Beschluss, ungefähr für 3 Monate. Ich glaube, bei ISA 2 geht es nur 2,5 Monate. Ist das jetzt die Lösung? Überbrückt das den Energiemangel, den wir im Winter haben, dass wir eben einen Teil des Stroms eben durch die Verlängerung der Atomkraftwerke einigermaßen sicher haben?
Ich bin kein großer Fan der Atomkraft und ich glaube auch nicht, dass man die Probleme von morgen mit den Technologien von gestern löst. Und deswegen kann es nur darum gehen, für eine Übergangszeit jetzt die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen und dafür zu sorgen, dass man das Netz stabil hält, dass wir nicht weiter zu viel Gas verstromen, denn das findet leider immer noch statt, dass Gas verstromt wird. Und es wird das ganze Problem nicht lösen. Ich sage aber auch sehr selbstkritisch in Richtung meiner eigenen Partei, Wir können nicht auf der einen Seite von den Grünen verlangen, dass sie Atomkraftwerke länger laufen lassen, dass Kohlekraftwerke hochgefahren werden. Da ist auch noch Potenzial. Es sind erst 2 von 25 Kohlekraftwerken wieder hochgefahren worden. Und gleichzeitig aber eben auf der anderen Seite beim Thema Windkraft im Wald, bei der Frage von Abstandsregelungen oder Ähnlichen auf alten Dingen beharren. Sondern da braucht es am Ende einen großen Energiekonsens, auch zwischen den demokratischen Parteien. Und aus meiner Sicht braucht es eben die Atomkraft jetzt für eine kurze, aber begrenzte Zeit.
Wie wird das eigentlich jetzt in Ihrer Partei diskutiert? Nicht nur in der Fraktion, Sie haben ja noch einen Parteitag im Oktober. Da wetzen einige offenbar schon die Messer. Das ist schon für viele ein Rückschlag gewesen. Denn man hat ja, und da stelle ich jetzt mal etwas zugespitzt, vielleicht für den 31.12. dieses Jahres schon durchaus den Sekt kaltgestellt. Nicht nur, weil es Silvester ist, sondern weil eben der Atomausstieg dann endgültig beschlossene Sache ist. Jetzt wird sich das weiter verzögern. Es gibt ja in Ihrer Koalition von der FDP zum Beispiel auch die Forderung, das zwar auch nur noch als Übergangslösung zu betrachten, aber eben wesentlich länger als diese 3 Monate. Im Jahr 2024 war, glaube ich, die Rede. Wie gehen Sie denn jetzt mit dieser Situation um, sowohl innerparteilich, aber auch in der Koalition? Es zählt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, jede Kilowattstunde.
Man muss sich, glaube ich, die Situation genau angucken, welche Krise wir sind. Wir haben eine massive Gaskrise. Wir haben hohe Strompreise aufgrund der Kopplung an die Gaskraftwerke im Strommarktdesign. Das muss jetzt schnell geändert werden, was aber sehr kompliziert ist. Das darf man auch nicht kleinreden. Wir haben aber kein Strommengenproblem. Im Gegenteil, wir sind immer noch Stromexporteur, so europaweit. So, von daher geht es eigentlich im Kern. Und die Atomkraftwerke, beide Atomkraftwerke im Süden, werden nur sehr einen geringen Beitrag haben zur Netzstabilität. Wenn wir uns angucken, dass über Lastmanagement deutlich mehr auch in solchen Krisen irgendwie an Netzstabilität erreicht werden kann. Es geht um Spitzenlasten in besonders belasteten Tagen, wenige Tage im Winter. Wenn wir uns angucken, dass wir jetzt in der Höhe von 2 AKWs diese Woche im Bundestag neue erneuerbare Kapazität an den Markt bringen, also bei Biogas, bei Solar, bei Wind, sehen wir, dass wir auch andere Alternativen haben. Wir haben gesagt, und der Bundeswirtschaftsminister hat einen Vorschlag gemacht für eine Notfallreserve, wenn es massive Probleme gibt in vielen Fällen. Und wir sehen, dass es in Frankreich gerade, weil die Atomkraftwerke so schrottig sind und weil die Klimakrise auch zum Beispiel massiv die Probleme noch verschärft durch Dürre und durch Kühlung, dass wir das, diese uns genau anschauen werden. Das werden wir machen im Herbst. Wir gehen jetzt ins ordentliche Gesetzgebungsverfahren, werden die Kriterien klar definieren und dann uns im Winter, im November und Dezember genau anschauen, ob wir diese Notfallreserve ziehen müssen. Aber im Kern wird das kein großer Beitrag sein, so oder so.
Es geht ja um zwei Gruppen. Ich möchte nur einen Satz ergänzen.
Ich wollte Ihnen die Frage
dass die AKWs, in Frankreich so grottig wären. Stand heute Morgen, ich habe mal nachgeschaut, liefert Frankreich Atomstrom nach Deutschland 2 Gigawatt, nach Italien 2,5 Gigawatt und in die Schweiz 1,8 Gigawatt. Also, dass da alles so grottig wäre, das finde ich... Das
aber schon die Stromversorgung Frankreichs ist ja einer der Gründe für die Weiterführung.
Hochrisikotechnologie und wir sehen, dass da einfach massive Sicherheitsprobleme in Frankreich sind.
Es gibt ja 2 Gründe für die Fortführung. Einmal die Stromversorgung Frankreichs und eben die Netzstabilität, die Sie angesprochen haben, Herr Kuban. Jetzt hatte Sven-Christian Kindler ja vorhin gesagt, das dritte AKW in Lingen liegt ja in Niedersachsen, wie gesagt, 9. Oktober Landtagswahl, nochmal ein Hinweis von mir. Das sei gar nicht für die Netzstabilität, wenn ich Sie richtig verstanden habe, so wichtig.
Weil wir so viel Strom im Norden haben
und die für die Grundlast nicht gebraucht wird. Das ist ja auch ein Wahlkampfthema in Niedersachsen. Kann man dann guten Gewissens auf dieses Atomkraftwerk verzichten? Braucht man es dann doch nicht?
Allerdings fehlt mir dann ein bisschen der Glaube, wenn ich dann höre, dass die Bundesregierung plant, das Bundeswirtschaftsministerium, ein schiffendes Ölkraftwerk zur Netzstabilität an die Küste der Nordsee zu stellen. Lingen ist von der Nordsee 120 Kilometer entfernt. Da ist viel Strom, aber am Ende will man jetzt zur Netzstabilität, Vorschlag des Bundeswirtschaftsministeriums, das dorthin stellen. Ich habe den Chef der Bundesnetzagentur, Herrn Müller, auch ein Grüner, gefragt und der hat gesagt, er möchte sich dazu besser nicht äußern. Er verweist auf das Bundeswirtschaftsministerium. Ich glaube, dass da nicht so ganz mit offenen Karten gespielt wird.
Ich finde bei dem ganzen Thema, und da habe ich als Journalist ja das Glück, nicht den Politiker spielen zu müssen und einen Kompromiss zu suchen, haben wir nach Fukushima einen Sonderweg eingeschlagen. Und das Erstaunliche ist ja, Sie haben vorhin das Beispiel Japan erwähnt, dass in Japan die Atomkraft wieder eingeschaltet worden ist und Japan nach wie vor darauf setzt. Ich glaube, dieser Sonderweg hat dazu geführt, dass wir die ganze Technik vernachlässigt haben. Natürlich hat keiner mehr investiert. Natürlich hatten Siemens nicht mehr gesagt, wir machen da weiter. Und wir stehen jetzt da, wo möglicherweise neue Technologien in dieser Richtung uns weiterhelfen würden, wir die aber nicht mehr haben. Deswegen dieser Ausstiegsbeschluss, 15 Jahre später ist man schlauer, das war ein Fehler.
Aber es ist auch an anderer Stelle
desolat. Also in Frankreich hat ja immer auf Atomkraft gesetzt. Die sind jetzt massiv in der Misere, weil durch die Klimakrise einfach die Sicherheitsprobleme sich massiv verschärfen, die Kühlung sich verschärft und die Sicherheitsprobleme durch die Überprüfungen, die wir übrigens bei ISA 2 und Neckar-Westheim seit 13 Jahren nicht mehr gemacht haben, also die periodische Sicherheitsüberprüfung, die ein ganzer großer Test ist, machen wir seit 13 Jahren nicht mehr. In Frankreich haben die gerade Testungen gemacht und sehen, dass es massive Sicherheitsprobleme gibt. Und Frankreich hat ein massives Stromproblem und ist jetzt wirklich richtig tief drin. Also das ist irgendwie, kann ich überhaupt nicht verstehen.
Man hat aber auch an anderer Stelle Investitionen vernachlässigt. Denn was zum Atomausstieg gehört hätte, wäre in die Stromtrassen zu investieren, sodass man die Windenergie vom Norden in den Süden bekommt. Und da schauen wir uns jetzt mal nach Bayern, werfen wir mal den Blick nach Bayern. Da hat man sich lange erstmal dagegen gewehrt, dass diese Stromtrassen gebaut werden. Und dann hat man sie irgendwann gebaut und wollte sie aber dann unterirdisch verlegen, sodass es sehr viel länger dauert und also mit dem geplanten Atomausstieg zum Ende des Jahres die Trassen nicht fertig sind. Es fehlt also an der Stelle für die gesamte Netzstruktur auch an Investitionen. Und da hat man viel zu spät angefangen, auf die Erneuerbaren wirklich einzugehen.
Das war aber möglicherweise eine politische Fehlentscheidung der damaligen CSU-Staatsregierung gewesen.
Aber auf einen, mit einem grünen Ministerpräsidenten sind auch nicht viel besser ausgestattet.
Ja, ich wollte aber noch mal auf einen Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, im Prinzip haben wir schon die Antwort auf meine Frage gegeben, die ich eigentlich stellen wollte, nämlich die technologische Weiterentwicklung, Effizienzschub für die Wirtschaft. Sie haben auch die Ölpreis oder die Ölkrise von 1973 angesprochen, dann wurden spritsparende Motoren gebaut und so weiter. Aber wo kommt dieses Geld jetzt für diesen Effizienzschub her? Da muss ja massiv in Technologie investiert werden. Wir haben müssen viel Geld auch für Maßnahmen zur sozialen Absicherung ausgeben. Ist da für diesen Effizienzschub, den Sie sich jetzt erhoffen durch diese Krise, überhaupt genügend sind überhaupt genügend private und öffentliche Investitionsmittel da?
Jetzt muss man ja erstmal anschauen, wie es bei den Unternehmen aussieht. Und es gibt ja durchaus Unternehmen, die auch in der Krise noch sehr viel Geld verdient haben. Es ist nicht so, dass alle Unternehmen kurz vor der Pleite stehen würden. Das gilt für insbesondere manche Mittelständler. Das gilt möglicherweise für größere Unternehmen, dass sie jetzt kein Geschäftsmodell mehr haben, wenn die Energiepreise dauerhaft hoch sind. Aber das gilt nicht für alle Unternehmen. Das heißt, es gibt durchaus Unternehmen, die jetzt dieses Geld hätten. Und die Unternehmen, die es jetzt nicht haben, aber investieren müssen, denen muss man natürlich helfen. Wie macht man das? Indem man entweder Kredite zur Verfügung stellt oder indem man konkret das subventioniert oder unterstützt, was an diesen Investitionen notwendig ist. Also nicht einfach Regenschirm jetzt für alle Unternehmen, sondern sagen, okay, wir unterstützen euch, wenn ihr es schafft, mit diesem Geld euch so besser aufzustellen, dass ihr tatsächlich eine Zukunft habt. Auch wenn wir bei
Aber da gebe ich Ihnen jetzt mal ein Beispiel, Jahren
zum Beispiel von niedrigeren Energiepreisen haben.
Letzte Woche Demo der Bäcker in Hannover. Ja. Ich weiß nicht, ob Sie auch da gewesen sind. Ich war da, wenn dann ein Bäckermeister mir erzählt, wir haben letztes Jahr 360.000 Euro Energiekosten gehabt und planen im nächsten Jahr mit 1,4 Millionen. Da fragt er sich, wie der noch seine Brötchen verkaufen soll. Der kann ja nicht sein Brötchen...
Das kann ich Ihnen sagen, so, ja. Indem er seinen Preis erhöht und wenn er zu diesem höheren Preis... Und wenn er zu diesem höheren Preis seine Semmel noch verkauft, seine Brötchen, dann wird er sie verkaufen. Wenn er sie nicht verkauft,
das heißt,
dann macht er
zu. Das Brot kostet zukünftig 9 Euro.
Nein, das ist nicht wahr. Denn diese Energiekosten sind ja nur ein Bruchteil dessen, was da reingeht. Das
sind 3% bei den Bäckereien.
Genau so. Das heißt,
die Rohstoffe sind nicht auch gestiegen? Die sind genauso gestiegen.
Ich habe auch Bäckereien in Hannover besucht und im Kern sind die Energiekosten nicht das Hauptproblem der Bäcker. Vielfach ist im Personal so und wir erhöhen und wir werden auf jeden Fall Bäckereien und kleine mittelständische Unternehmen helfen. Der Bundeswirtschaftsminister hat ein Programm aufgelegt. Das befindet sich gerade in der Abstimmung. Dafür muss die Finanzierung durch den Bundesfinanzminister sichergestellt sein. Wir werden konkret Bäckereien und KMU auch bei Energiekostendämpfung helfen. Das ist klar. Können Sie sich nicht
sagen, für die Bäckereien sind Energiekosten
das kein Problem. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass ich das Hauptproblem, sondern
es gibt viele
Fachkräftemangel und der Nachfrageschock, den wir haben. Die Frage ist ja, Frau Schütze hat gesagt, können auch die Preise zum Teil überrollt werden und die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Das heißt, die gezielte Unterstützung von kleinen und mittleren Einkommen ist zentral wichtig und eine Politik, die eben auch dafür sorgt, dass Kundinnen und Kunden nicht total jetzt ins Sparen reingehen, sondern im Kern auch nochmal Möglichkeiten haben.
Dann machen wir vielleicht besser mal einen gemeinsamen Termin bei den Bäckern in Hannover.
Ja, gerne. So freundlich mir noch das Stichwort zu geben für meine Abschlussfrage, die ich mir natürlich vorformuliert habe, nämlich Solidarität war ja heute schon ein Thema, die ist jetzt von allen gefragt, wird das gelingen im Winter. Werden wir auch mit Solidarität über diesen Winter kommen? Was meinen Sie? Wir haben noch 30 Sekunden. Die müssten Sie sich jetzt durch vier teilen, wenn Ihnen was einfällt.
Ich denke, dafür ist die Politik gefordert, nämlich das Land zusammenzuhalten und das nicht jeweils zu nutzen, um Parteipolitik zu betreiben. Das ist in einem Wahlkampf verständlich, aber in einer Krisensituation eben nicht.
Genau, wir brauchen eine große Kraftanstrengung von Bund und Ländern gemeinsam. Ich bin zuversichtlich, dass das die demokratischen Parteien auch gemeinsam hinkriegen werden. Das
ist
auch
ein Appell an die Oppositionsparteien. Wenn wir gerade diejenigen, die besonders stark betroffen sind, entlasten, dann werden wir es schaffen.
Solidarität von den Verbrauchern und von den Betrieben einzufordern, ich meine, das muss eher die Politik stimmen.
Ich bedanke mich bei Monika Schnitzer, bei Sven Christian Kindler, bei Tilman Kuban und bei Oliver Stock. Liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde: Der Kampf der Frauen, wankt das Mullah-Regime im Iran? Jetzt folgt Phoenix der Tag mit Marc Steinhäuser, darin noch einmal die Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten hier in Berlin heute, mit den Äußerungen etwas ausführlicher als hier in der Phoenix-Runde. Bleiben Sie bei uns.